Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Meine Damen und Herren, Spatzenpfeifen ist von den Dächern. Die Medienlandschaft ist in einem dramatischen Wandel, in jeder Hinsicht entgrenzt. Ein neues Zeitalter des Nachrichtenkonsums. Digitale Kanäle sind wichtiges Element in der Verbreitung und Nutzung auch politischer Informationen geworden. Das bringt klassische Medien in Bedrängnis. Wer vermittelt uns ein realistisches Bild der Welt? Wer trägt zu einer sachlich begründeten Meinungsbildung bei? Satelliten sorgen dafür, dass die geografischen Grenzen keine Rolle mehr spielen. Unbegrenzte Massenspeicher verhindern, vergessen. Das wurde nicht in Parlamenten beraten und geprüft. Die digitale Revolution gleicht einer Kettenreaktion, die sich selbst ernährt und exponentiell wächst. Starke ökonomische und politische Interessen sind am Werk. Das Handy ist der neue Volksempfänger und Weltsender. Er ist auch Einfallstor für krude Theorien, ideologische Parolen und Desinformation. Einerseits steigern sich Transparenz und Teilhabe durch die Bürger. Andererseits war es noch nie so leicht, Menschenmassen zu führen, zu verführen und zu manipulieren. Als demokratische Struktur können die neuen Möglichkeiten den öffentlichen Diskurs befeuern. In der Hand von Manipulatoren kann Big Data das genaue Gegenteil bewirken. Alle Prozesse beschleunigen und verdichten sich. Das fördert eiliges und provokantes Urteilen. Klick und Kick sind der neue Maßstab. So wird man zur Sozialfigur des Simulanten, der zwischen den Erregungen keine Phase des Nachdenkens mehr sucht. Wir sehen einen Verdrängungswettbewerb um die kostbare Ressource Aufmerksamkeit. Verantwortlich aufklärender Journalismus ist da wichtiger denn je. Die flagrante Lüge, früher peinliches Vorkommnis, darf nicht akzeptiertes Mittel werden, um ein politisches Ziel zu erreichen. Medien sollen uns die Teilhabe an den öffentlichen Dingen ermöglichen. Dazu brauchen wir realistische Informationen und eine Orientierungshilfe durch begründete Auswahl und kompetente Bewertung. Das eine geht in die Breite, das andere in die Tiefe. Das eine erhöht die Komplexität der Wahrnehmung, das andere soll sie sinnvoll reduzieren. Freiheiten, die niemand einfordert, machen sich heimlich davon. Eine verantwortliche Publizistik verhindert das. Sie macht täglich von diesen Freiheiten Gebrauch. Pressefreiheit bekommt man nicht, sondern man nimmt sie sich. Wir haben keinen Mangel an Ablenkung und Zerstreuung. Wir haben ein wachsendes Defizit an innerem Zusammenhalt, Gemeinsinn und Überblick. Wer die freie Zivilgesellschaft will, muss sie als Dialoggesellschaft organisieren. Wir leben in einer Risikogesellschaft. Es ist leicht, eine düstere Zukunft an die Wand zu malen. Welch wunderbare Chance, sie zu vermeiden. Dabei hilft uns unser großartiger Gast, Frau Dr. Susanne Gaschke, die ich herzlich begrüße. Sie ist Journalistin, Publizistin und Autorin, war Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Seit 2015 ist sie Autorin der Welt und Welt am Sonntag. Ihre Bereiche sind Sozial-, Jugend-, Frauen- und Bildungspolitik mit dem Themenschwerpunkt Digitale Moderne. Auch Politik als Beruf ist ihr nicht fremd. Das sind beste Voraussetzungen für diese Begegnung. Wir erleben Sie im Gespräch mit Herrn Michael Hirz, ehemals Programmchef des Ereignissenders Phoenix. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und schalte um auf Empfang.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag nach Berlin. Schönen guten Tag, Susanne Gaschke.
Hallo, guten Morgen.
Frau Gaschke, wir haben es ja gerade noch einmal gehört, Information und Informationsvermittlung ist ja Ihr Geschäft. Wie beginnen Sie denn den Tag? Mit Zeitungslektüre ganz traditionell oder mit dem Radio, mit Frühstücksfernsehen oder mit dem Blick ins Internet?
Ja, also ich merke auch bei mir, dass der Blick ins Internet immer häufiger vorkommt. Eigentlich versuche ich tatsächlich noch zwei Tageszeitungen, die wir abonniert haben, zu lesen, weil die ja nach wie vor einen wahnsinnigen Vorteil haben. Das ist eben sortierte, kuratierte Information. Ich muss nicht selber entscheiden, was in dem unendlichen Nachrichtenstrom des Internets jetzt wichtig und weniger wichtig ist, was mir durch Push-Meldungen, die ja durch meine eigenen Vorlieben geprägt sind, sozusagen zugeführt wird, sondern Kollegen, Experten, die das können sollten, haben also sozusagen ordentlich Gewicht zusammengestellt, priorisiert und versucht also mich mit dem Wichtigen für den Tag zu versorgen. Es ist nur eben natürlich so, dass die gedruckte Zeitung inzwischen, wenn man abends nochmal Fernsehnachrichten gesehen hat und wenn man dann eben abends oder morgens online unterwegs ist, natürlich einem manchmal auch Sachen mitteilt inzwischen, die man einfach schon weiß. Weswegen sicher die Zeitungen ihren Charakter noch ein bisschen werden verändern müssen. Also ich finde, es spricht nach wie vor unglaublich viel für eine Printzeitung sozusagen als Blaupause der Nachrichtenvermittlung. Ich finde auch haptisch, um sie in der Hand zu haben. Aber sie wird wahrscheinlich sich insgesamt mehr in Richtung der Wochenzeitung entwickeln müssen und eben übergeordnete Informationen, tiefergründige Recherche und mehr Einordnung bringen und eben auch mal Einblicke in Lebensverhältnisse, die nicht sozusagen im ständigen Nachrichtenfluss jetzt drin sind, als dass sie so sehr dann die Nachrichten des vergangenen Tages zusammenfassen kann. Also ich merke auch bei mir, obwohl ich das eigentlich nicht will, dass ich schon stärker auch auf die Online-Medien zugreife.
Ja, dann sprechen wir doch erstmal über den Journalismus. Die anderen angesprochenen Themen können wir ja dann nach und nach abschichten. Journalismus hat es ja immer schon schwer gehabt. Also beim Ansehen war und ist noch Luft nach oben, kann man, glaube ich, so ungefährdet sagen. Und angesichts der zahlreichen kostenlosen Angebote im Internet ist die Frage, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Journalismus? Also brauchen wir das Kuratieren? Sie haben gerade gesagt, Ihnen ist das wichtig, aber vielen ist es ja offensichtlich nicht mehr so wichtig.
Ja, das ist dann allerdings eine eben besorgniserregende gesellschaftliche Entwicklung. Und die Journalistinnen und Journalisten, die das noch wollen, können da eigentlich nur gegensteuern, indem ihr Angebot möglichst gut ist. Und da sind wir natürlich selber auch sozusagen in einer ganz schwierigen Phase. Also ich finde, also dass wir selbst auch in den guten Qualitätsmedien häufig zu schlecht sind. Das fängt wirklich banal auf der rechtschreiberischen und grammatischen Ebene an. Das ist ein Problem. Es wird nicht mehr genug Korrektur gelesen. Wenn aber unter Zeitdruck geschrieben wird, dann schleichen sich Fehler ein. Manche sozusagen bei den jüngeren Kollegen habe ich auch das Gefühl, da ist in der Ausbildung nicht so wahnsinnig viel Wert drauf gelegt worden, dass man das noch gut kann. Das ist alles schon ein Problem, weil natürlich die Form der Sprache auch das präzise Denken unterstützt. Insofern kommt es darauf schon an. Und dann geht es natürlich weiter inhaltlich. Also werden denn die richtigen Fragen gestellt? Also wenn wir uns als Beispiel jetzt mal die Corona-Krise ansehen, dann haben wir es ja als Journalisten insgesamt offenbar nicht geschafft, also so ein paar Mysterien wirklich aufzuklären. Also das Mysterium Intensivbett in Deutschland. Sozusagen, es gibt mehr als überall auf der Welt, aber wir sind offenbar besonders bedroht durch volllaufende Intensivstationen. Offenbar ist das auch ein Geschäftsmodell, das sozusagen An- und Abmeldung erfordert oder Tagesbelegung, damit es möglichst optimal genutzt werden kann. Also wir wissen eigentlich gar, also wir werden ständig mit diesem Argument Knappheit der Intensivbetten ja ein Stück weit auch politisch unter Druck gesetzt. Wir wissen aber eigentlich nicht, wie es funktioniert und haben das in anderthalb, zwei Jahren Berichterstattung auch nicht wirklich
rausgearbeitet. Aber das wäre ja die Aufgabe des Journalismus, genau dafür klar zu sorgen und diesen Bereich auszuleuchten.
Genau. Nicht? Eine andere Frage, die dieses unglaubliche Zahlenchaos beim Robert-Koch-Institut, die das ja selber offenbar für sich nicht geschafft haben, aufzuarbeiten, mal wirklich zu klären, wie viele Leute sind denn nun einfach von den Erwachsenen geimpft? Sozusagen, wie viele Leute, also das könnte man ja ganz einfach ausweisen, die Inzidenzen bei Geimpften und Ungeimpften. Das wären so Sachen, die bräuchte man jeden Tag, statt also einfach weiter Fälle aufzuaddieren. Aber wir haben offenbar als Presse nicht genug insistiert, also selber gedacht und selber gefragt, sondern sehr brav das entgegengenommen, was uns Pressekonferenzen, Pressesprecher liefern. Das ist natürlich auch wieder immer ein Ergebnis des Zeitdrucks und der Konkurrenz. Aber wenn Sie sich mal die Bundespressekonferenz angucken und was da so gefragt wird und wie bereitwillig manche Kollegen da schlucken, was ihnen sozusagen von unwilligen Pressesprechern gerade noch so zugestanden wird an Bröckchen von Informationen. Das ist nicht gut. Also da brauchen wir viel mehr Selbstbewusstsein und dann sind die Inhalte, die kuratierten, die wir anbieten können, auch gut. Nicht? Sie also haben ja bei den, ja.
Das heißt ja nicht nur Selbstbewusstsein, sondern wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch einen Schuss mehr Professionalität. Denn das ist ja eigentlich der Standard oder sollte der Standard sein für die Ausübung dieses Berufes, dass man eben sich nicht zufrieden gibt mit dem ersten Anschein oder mit dem, was einem gesagt wird, sondern dass man nachbohrt, ausleuchtet, Hintergründe aufdeckt.
Ja, aber das erfordert eben, ich denke, ein gewisses Maß an sozusagen grundsätzlicher Bildung natürlich auch bei der Journalistin oder dem Journalisten und dann eben auch doch ein bisschen Fachkenntnisse. Also ich habe zum Teil die Entwicklung zum Beispiel in Richtung dieser Investigativpools wie ja viele Sender und Zeitungen und so jetzt auch gemeinsam gründen, mit einer gewissen Sorge gesehen, weil da ist sozusagen die Kompetenz, die da unterstellt wird, ist Recherche, Investigation, ganz toll Sachen rausfinden. Aber es hilft ja doch, wenn man von der Sache, über die man was rausfinden will, auch was versteht. Deswegen habe ich sozusagen den alten Fachjournalisten, der von seinem Themenbereich wirklich Ahnung hat und der dann auf einmal merkt, oh, also da könnte sich ein Skandal anbahnen, da ist eine Ungereimtheit, für den habe ich viel übrig. Und das ist aber im Moment nicht angesagt.
Ja, ist nicht angesagt. Auf der anderen Seite, das ist uns ja vermutlich auch klar, das kostet Geld. Sie konkurrieren im Journalismus mit Bloggern, mit selbsternannten Journalisten, mit Content-Anbietern, die eben Meinung statt Fakten liefern. Und wenn Sie Fakten liefern wollen, müssen Sie die recherchieren. Das kostet Geld. Gleichzeitig sind aber natürlich die traditionellen Medienanbieter unter Druck, unter ökonomischem Druck auch. Also wenn man auf die Verlage guckt, auf die Zeitungen und Zeitschriften, die müssen sich natürlich das auch leisten können. Aber sie sind in Konkurrenz zu den sogenannten Kostenlosmedien.
Das ist absolut richtig und das ist ja auch eine große Gefahr. Aber ich glaube, also erstmal der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja gar nicht unter finanziellem Druck. Also sozusagen der hat ja wirklich nur große Spielräume und großzügige Gebührenerhöhungen nochmal geplant. Und also der könnte sich eigentlich leisten, sehr gründlich zu arbeiten und hat eher das Problem, dass er offensichtlich so eine gewisse Anfälligkeit für wie soll ich sagen, Ideologie, zum Beispiel in der Corona-Krise, für große Regierungsfreundlichkeit, also mit etwas wenig kritischer Distanz und so zeigt. Da muss man sich dann fragen, was sind da die Fehlentwicklungen? Aber da gilt das Argument der ökonomischen Not ja schon mal nicht. Und ansonsten würde ich auch sagen, also sind die großen Verlage, ja, wenn man sich mal anguckt, was so für Häuser gebaut wurden noch in den vergangenen Jahren und so, also man hatte ja für Repräsentation und sozusagen Machtarchitektur durchaus noch Geld. Ich glaube, dass saubere Recherche gar nicht so wahnsinnig teuer ist. Wir sehen es ja zum Teil auch in den umsonst Medien, wo Leute für kaum Geld oder das Wenige, was ihre Angebote dann an Werbung bringen, doch sehr gründliche Recherchen zum Teil liefern. Das kann man doch alles einkaufen auch und setzt dann eben in die Redaktionen auch Leute, die also die Möglichkeit haben, da gründlich und solide zu arbeiten. Die brauchen aber eben diese geistige Freiheit und Souveränität, also eben zu wissen, wovon sie reden und eben, also das ist etwas, was sich geändert hat in der Haltung von Journalisten, was mich sehr wundert. Also als ich anfing, vor vielen, vielen Jahren, 25 oder mehr bei der Zeit. Da war es immer so, wenn man sagte, Mensch, also eine tolle Geschichte, die hat die Süddeutsche, das kann ich da nicht auch mal drüber schreiben. Dann war die Ansage vom Ressortleiter, nee, wieso, das ist doch eine Geschichte der Süddeutschen. Also wenn Sie da keinen ganz neuen Aspekt bringen, vergessen Sie es, das ist doch deren Geschichte. Heute fragt der Chefredakteur, warum haben wir das nicht auch? Nicht? Und diese Bereitschaft, also originelle Fragen zu stellen, nicht der Herde hinterher zu laufen, das ist natürlich klar, das ist der Auflagendruck. Nicht? Wenn ich als Chefredakteur entscheide, wir machen ganz was anderes auf der Titelseite oder im Online-Auftritt vorne und das bringt schaurige Zahlen, dann kann man natürlich sehen, du bist schuld, du hast die Fehlentscheidung getroffen, wenn ich mit der Herde gehe, sozusagen wird es immer, geht das unter, nicht? Dann sind es die widrigen Bedingungen, dann ist es das böse Internet oder die verständnislosen Leser. Aber ich glaube also mehr Mut, mehr Haltung im Sinne von professioneller Haltung, das sind Sachen, die wir dringend brauchen im Journalismus und dann werden wir dafür, glaube ich, auch Leserinnen und Leser bekommen. Also ich erwarte eher, dass sich der Printmarkt und die seriösen Online-Angebote nochmal konsolidieren. Also es kann schon sein, dass dabei noch was verloren geht. Aber dass es doch einen Kern sozusagen bürgerlich-politischer Gesellschaft geben wird, der das immer haben möchte. Und ich glaube auch, dass man das so hinkriegen kann, dass es sich tatsächlich rechnet. Ich warte immer so ein bisschen darauf, dass da kommt dann natürlich wieder sofort das Problem der journalistischen Unabhängigkeit. Aber ich frage mich inzwischen auch, warum nicht auch große Unternehmen oder Konzerne investieren in Medien. Und natürlich müssen sie dabei die redaktionelle Unabhängigkeit respektieren. Aber auch in deren Interesse ist es, dass wir eine funktionierende demokratische Öffentlichkeit haben.
Aber das Geschäftsmodell ist ja schon sehr stark unter Druck. Also gerade bei den Zeitungsverlagen, die Anzeigen plus Verkaufserlöse waren ja früher eben der Verkaufspreis. Ich habe ja als Zeitungsabonnent einen Preis entrichtet, der deswegen etwas niedriger war, weil es auch Anzeigen drin gab. Ein Teil oder ein Großteil der Anzeigen ist aber abgewandert. Das heißt, eigentlich müsste konsequenterweise ja dann auch der Preis angehoben werden, den ich zahle für guten Journalismus in gedruckter oder meinetwegen auch digitaler Form. Dann haben wir aber die Konkurrenzlage eben durch die Anbieter auf den großen Plattformen. Wir haben die Konkurrenz durch Blogger und Influencer. Wie kommt man damit zurecht? Denn die Gefahr ist ja, dass eben Skandalisierung, Zuspitzung und eine zugespitzte Meinung erstmal mehr Aufmerksamkeit generieren als ein solide, seriös und professionell gestaltetes journalistisches Stück. Wie kommt man mit der Konkurrenzlage zurecht?
Ja, das ist absolut richtig. Und man hat eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Also sozusagen, man kann jetzt einfach in Kulturpessimismus verfallen, wozu ich auch gelegentlich neige und sage, das wird einfach alles immer schlimmer werden. Und die Gesellschaft wird in einer Weise verblöden in dem Maße, in dem sie sich nur noch aus sich selbst sozusagen verstärkenden Foren in Anführungsstrichen informiert, da kann man dann leider nichts machen. Und das ist dann der Weg für, weiß ich nicht, autoritäre Parteien und seltsame esoterische Gruppierungen, die dann auch politisch an Einfluss gewinnen werden. Das kann sein, dass es so kommt. Aber es gibt ja doch immer noch sehr viele vernünftige Menschen, die eigentlich ganz gerne aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen, die eine informierte politische Entscheidung treffen wollen und die sich auch, also denen es schon auch wichtig ist, dass die Information, die sie jetzt bekommen, seriös und zuverlässig ist. Und ich glaube einfach, bevor wir das andere sozusagen, also das lässt einen ja in Verzweiflung verfallen. Also was wir tun können, ist doch nur gucken, ist unsere eigene Qualität gut genug? Also es hat ja damit angefangen, dass in Deutschland eigentlich alle Verlage die Sache mit dem Internet erstmal falsch gemacht haben, nämlich den Leuten umsonst Angebote gemacht haben, in einem großen Umfang, also kannibalisiert haben ihre eigenen Inhalte und spät und langsam dann Bezahlschranken eingeführt haben. Und das mögen Leute natürlich nicht so gerne, wenn es etwas umsonst gab und plötzlich will man dafür Geld haben. Also das ist schwierig und natürlich verliert man dann welche an Angebote, die nichts kosten, aber eben auch zum Teil weniger taugen, unklar ideologisch grundiert sind und so weiter. Also insofern, wenn wir unseren Job gut machen. Aber das müssen wir eben auch. Das muss was taugen, was wir da abliefern. Und das fängt von der richtigen Rechtschreibung an mit bis zur Frage, also stellen wir die richtigen Fragen. Also ich würde sagen, der beste, und dann kann ich Ihnen nicht garantieren, dass es klappt, aber der beste Kampf sozusagen gegen diese Art von, ja, also gegen die drohende, sozusagen den kompletten Niveauverlust der Information, ist einfach zu sagen, wir tun aber, was wir können. Und das ist mehr, als wir im Moment tun. Und wie gesagt, nochmal fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen gilt ja diese Angst eigentlich nicht. Also die sind ja in keiner Weise gehindert, also alles an ordentlicher Recherche und vernünftiger Aufarbeitung von Zahlen und so weiter zu machen. Aber da geht es eben sehr so ins Magazinige, also auch bei den Nachrichtensendungen. Also da ist genau auch das Problem der Trennung von Bericht und Kommentar und Framing. Also das also schon mal Einordnen von Sachverhalten. Das spüren Leute. Und sie sind davon ja auch genervt. Also es gibt ja zum Beispiel an den öffentlich-rechtlichen Medien auch durchaus Kritik, also wo die Leute sagen, ihr bevormundet mich irgendwie. Ich glaube aber, davon sind die Zeitungen auch nicht frei. Also wir kritisieren eben gerne die öffentlich-rechtlichen, weil dann ist es nicht unser Problem, aber wir sind davon auch nicht frei. Also besseres Handwerk, sozusagen größeres professionelles Selbstbewusstsein, gebildetere Redakteure, bessere Grammatik und dann sehe ich schon für dieses Geschäftsmodell noch eine Chance. Es kann sein, wie gesagt, dass es sich konsolidiert und dass der Markt insgesamt kleiner wird, aber es wird ein Markt bleiben. Das ist natürlich auch eine schwierige gesellschaftliche Entwicklung, weil das dann so ein gewisses Eliteprodukt ist. Nicht? Also dann hat man halt sozusagen die uninformierte Masse und eben die 1, 2, 3 Millionen, die das noch interessiert, wie es vermutlich wirklich ist.
Dann gucken wir nochmal auf die Öffentlich-Rechtlichen. Die kämpfen ja auch um Legitimation, sie kämpfen auch um Reichweite, weil auch sie sind unter Druck durch andere Anbieter, nicht zuletzt durch Plattformen wie YouTube. Da ist jetzt inzwischen so der Begriff Haltung ein Schlüsselbegriff geworden. Haltung heißt aber auch parteiisch, oder?
Ja, und das ist ein Problem. Und wir haben, also es gibt ja ältere Untersuchungen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nein, über die Medien insgesamt, also sozusagen, wonach es einen starken Überhang, ich glaube von 2006 ist die letzte, die ich kenne, also schon eine starke Tendenz zu Rot-Grün gibt bei Journalisten. Also offenbar ist das, nicht? Also die Selbstselektion ist so, dass man eher aus dem linken oder grünen Milieu kommt, wenn man diesen Beruf ergreift oder man wird eher eingestellt, keine Ahnung. Und dann gab es ja diese sagenumwogene Umfrage unter den ARD-Volontären, darüber wollen ARD-Verantwortliche nie gerne sprechen und sagen, ach, methodisch alles Mist. Es gibt aber auch Medienwissenschaftler, die sagen, war schon eine ganz ordentliche Ausschöpfung. Irgendwie fast die Hälfte haben mitgemacht. Das ist mehr, als wir bei professionellen Umfragen haben. Das ist schon okay. Und da kam eben raus, dass 60% der ARD-Volontäre jetzt alleine zu den Grünen neigen, irgendwie gefolgt von 20% Linkspartei. Und ich glaube, die Union kam so bei 2-3% raus. Das ist ein Ungleichgewicht. Also da läuft was unrund. Und da muss sich natürlich müssen sich diese Sender der ARD auch fragen, haben wir da die richtigen Rekrutierungsmuster?
Und Sie glauben, das fließt auch ein in die Berichterstattung dann? Also ja. Meine private Meinung haben, so habe ich das mal während meines Volontariats gelernt. Die interessiert aber erstmal außerhalb eines Kommentars, der als Kommentar gekennzeichnet sein muss, niemanden. Sondern meine Aufgabe ist eine ganz andere, mit möglichst großer Unabhängigkeit und gleicher Distanz zu allen weltanschaulichen Gruppierungen meinen Job zu machen.
Genau.
Das sehen Sie auch so ein bisschen ins Wanken geraten.
Diese Absolut. Also was ist Fakt Und ich meine, man muss an diese unsägliche Framing-Richtlinie der ARD ja, oder war es der WDR, das habe ich jetzt vergessen, welcher von beiden, also es war, oder war es ARD insgesamt, aber das ernsthaft, die sich beraten lassen, sozusagen, wie können sie, da ging es ja um die Begründung der Gebührenerhöhung, sozusagen, wie muss man manipulativ argumentieren, damit man sich mit seinen Argumenten durchsetzt. Und das ist ein bemerkenswertes Dokument. Ich glaube, es ist später ja nicht wirklich umgesetzt worden oder es ist nicht Teil sozusagen der allgemeinen Arbeitsanweisungen, aber dass man über sowas auch nur nachdenkt, finde ich schon mal sehr, sehr schwierig. Und natürlich...
Das war so ein Gedankenmodell.
Ja.
Ich bin jetzt da auch nicht genauer informiert.
Ja, nicht? Also wie muss ich es sagen, damit die Leute es akzeptieren, auch wenn es ihnen eigentlich nicht passt? Und ich finde schon, wenn man also mit wachen Augen Tagesschau sieht, Tagesschau geht wahrscheinlich noch, Tagesthemen sieht, heute Journal, dann wird doch in Nachrichtensendungen sehr stark geframed. Dann war jetzt gerade in der Corona-Krise die Zahl der regierungskritischen Berichte sehr gering, der Alarmismus groß und eben die reinen Formulierungen darauf gerichtet, also eher den Leuten Angst zu machen und sie auf Regierungslinie zu bringen. Und das ist nun ganz bestimmt nicht die Aufgabe von Nachrichtensendungen. Die sollen sagen, was ist? Also wie viele sind krank? Wie gut nützt die Impfung? Warum klappt da beim RKI was nicht? Warum sind die Intensivbetten in dem Land der Welt, das die meisten davon hat, das größte Problem? Also lauter journalistische Fragen und im Kommentar kann man sich dann ja völlig austoben und sagen, was man meint. Man darf natürlich nie der Illusion unterliegen, Journalisten könnten irgendwie neutral sein. Ist ja klar. Also jeder hat seine Werte, das spielt eine Rolle. Was weiß ich, die sexuelle Orientierung, die religiöse Orientierung, bin ich Veganer oder esse ich gerne Nackensteak? Also das alles trägt natürlich dazu bei, wie mache ich einen Bericht, welche Fakten berücksichtige ich, wen frage ich? Also natürlich fließt da schon immer ein gewisser Bias ein. Aber trotzdem glaube ich, wenn man das Handwerk einigermaßen gelernt hat, kann man schon ungefähr sagen, was sind die relevanten Punkte, die jedenfalls sollten vorkommen und eben nicht ein Rahmen, der dann dem Zuschauer gleich sagt, was er darüber denken soll, sondern eigentlich gehen wir davon aus, wir haben erwachsene Menschen und Staatsbürger, genau wie wir selber es auch sind und wir als Journalisten sozusagen stellen denen Argumente und Fakten zur Verfügung, damit sie sich selber eine Meinung bilden. Und das können sie in der Regel auch.
Bleiben wir nochmal so ein bisschen bei Haltung. Die zu beobachtende hohe Sensibilität gegenüber Diskriminierung und Rassismus hat ja auch Gegenreaktionen, gerade in den sogenannten sozialen Medien hervorgerufen. Haben auch Journalistinnen und Journalisten dieses Reizreaktionsschema bedient und damit auch ihre Unschuld verloren, wenn man auf den Prozess der gesellschaftlichen Spaltung und Radikalisierung schaut?
Ja, also zumindest in dem Maße, also ich glaube, wir können uns unter vernünftigen Menschen ja sofort darauf einigen, dass man gerne auf jede Befindlichkeit eines individuellen Menschen, dem man gerade gegenüber sitzt, mit dem man zu tun hat, mit dem man zusammenarbeitet, Rücksicht nehmen möchte und nicht mit Absicht etwas tut, was den verletzt, kränkt oder dem das Leben oder die Arbeit schwer macht. Nur ist ja immer die Frage, wie groß sind Probleme und sozusagen betrachten wir sie in einem vernünftigen Verhältnis. Und da muss man wirklich sagen, die Gleichberechtigung der Frauen in der deutschen Gesellschaft ist gewaltige Schritte vorangekommen seit den 70er Jahren vielleicht. Aber da bleiben auch noch Dinge zu tun. Also alleine, wenn man Chefetagen von DAX-Konzernen sich ansieht oder auch Chefredaktionen von Zeitungen und Magazinen. Also es ist eine Menge zu machen, aber man hat eine Menge erreicht. Aber es bleibt noch eine große Aufgabe. Nicht? Also Verteilung von Hausarbeit, da sind Frauen, auch wenn sie berufstätig sind, immer noch sehr viel stärker eingebunden als Männer. Also man kann noch jede Menge Emanzipation alleine an der Mann-Frau-Frage machen. Und dann geht es natürlich weiter. Dann geht es um sexuelle Orientierung, dann geht es um Transgender, dann geht es um viele sozusagen Untergruppen von Sexualität und Lebensgefühl. Und da ist einfach die Frage, da muss ich dann journalistisch irgendwann auch entscheiden, also in welcher Größenordnung diskutiere ich das grundsätzlich? Nicht? Also dass das im Einzelfall also niemals ein Diskriminierungsgrund sein darf, dass es kein Grund für Unhöflichkeit ist, dass man gerne Rücksicht nimmt darauf, wie wollen solche Menschen angesprochen werden, das finde ich alles völlig in Ordnung. Aber die Breite der Berichterstattung, die das zum Teil einnimmt und sozusagen auch das Verständnis für wieder eine Unerbittlichkeit bei bestimmten ideologischen Gruppen, die einfach den Kampf auch lieben, also die einfach auch gerne mal gucken, wie weit kommen wir denn jetzt mit unseren sozusagen sehr randständigen Ansichten. Da muss man eben schon, finde ich, als Journalist auch vernünftig gewichten und sagen, jetzt lass die Kirche mal im Dorf, also wir reden hier von 0,0135% der Bevölkerung. Also es geht, das ist individuell immer ein Problem, aber in der Größenordnung unserer Probleme als Gesellschaft ein kleines Problem.
Und das schafft dann ein Problem, das ich dann hinterher beklagen kann, nämlich eine Gegenreaktion, die dann eben auch auf jede Differenzierung verzichtet und mit dem Holzhammer auf alles haut, was sich bewegt.
Klar. Klar, nicht? Also ich es gibt natürlich jede Menge Leute mit unerfreulichen Ansichten und ich kann die also wunderbar natürlich auf die Palme bringen. Also wenn ich ihnen ständig das Gefühl vermittle, also wir machen ihnen wirklich aber die randständigsten Themen zum Problem. Und klar, das schaukelt sich wunderbar hoch und ist im Grunde eine ja ganz leere Debatte, die Lebensverhältnisse für Menschen ja an keiner Stelle besser macht.
Wir haben ja gerade auch so ein bisschen gesprochen über diese Radikalisierung in der Gesellschaft, die Polarisierung. Sie haben gesagt, Qualitätsmedien sind ein bisschen auch so ein Elitenphänomen oder in der Tendenz noch stärker vielleicht sogar, wenn ich nämlich ordentlich dafür bezahlen muss. Aber braucht eine Gesellschaft nicht, um Zusammenhalt zu haben, eben ein ganz großes Lagerfeuer, um das es sich versammelt, also eine große Plattform der Verständigung, wo unterschiedliche Meinungen durchaus zugelassen sind, aber wo man das Gemeinsame nicht ganz aus den Augen verliert. Und was bedeutet das als Aufgabe für Massenmedien? Also können die das überhaupt noch wahrnehmen angesichts der Zersplitterung der Informationslandschaft?
Also erstens glaube ich, dass das richtig ist. Zweitens glaube ich, dass es tatsächlich im Moment nicht der Fall ist. Also wenn man sich mal zum Beispiel ansieht, wie die Bild-Zeitung ja doch sozusagen super hart den Kurs der Regierung kritisiert hat in der Corona-Frage, dann glaube ich, dass vor 10 oder 15 Jahren das einen größeren Impact gehabt hätte auf die Regierung. Also das hätte denen, die hätten also stärker reagiert, die hätten möglicherweise sich anders verhalten. Also vielleicht hätte es ihnen sogar massiv geschadet. Das war ja heute nicht der Fall. Also es wird sie trotzdem massiv geärgert haben und gestört, dass sozusagen sie so ungerecht kritisiert werden aus ihrer Sicht. Aber es hatte nicht mehr sozusagen diese Durchschlagskraft, die man von der Bild-Zeitung zum Beispiel doch über Jahrzehnte gewohnt war. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es sozusagen, also natürlich auch Auflagenverluste gibt, aber vor allen Dingen, dass es sich eben so wahnsinnig diversifiziert und viele Leute ganz woanders unterwegs sind und um das Lagerfeuer Bild-Zeitung gar nicht mehr mit rumsitzen.
Viele kriegen das auch gar nicht mit.
Ja, auf der anderen Seite, also wie es gehen kann, hat ja nun gerade dankenswerterweise Thomas Gottschalk mal mit der neuesten Auflage von Wetten, dass vorgemacht, die sicher auch, weil es ein besonderes Event war und es ist natürlich Unterhaltung, also niedrigschwellig und leicht zugänglich und so, aber also ein totgeglaubtes, uraltes Format sozusagen, das ganz gut funktioniert, wenn der Moderator Format hat, wenn die Unterhaltung witzig ist und sozusagen verschiedenste Altersgruppen anspricht. Und das Ganze ist ja auch nur interessant, weil es diesen Lagerfeuercharakter hat. Also es wäre völlig, wenn ich das jetzt irgendwie streame und gucke da alleine die Baggerwette und das interessiert, das kennt kein anderer und es interessiert keinen anderen, dann ist es nicht wichtig. Wenn ich es schaffe, dass die Hälfte der Zuschauer tatsächlich eingeschaltet hat an dem Samstagabend, dann ist es wichtig, dann bekommt es diese nationale Lagerfeuerrelevanz. Und das müssten wir uns eben auch nochmal überlegen, auch wieder die Öffentlich-Rechtlichen, die ja nun wahnsinnig diversifiziert haben, also in 1000 Zielgruppen, Kanäle, nicht für junge Leute und unterschiedliche junge Leute und Spartenprogramme. Irgendwann muss das vielleicht auch mal ein Ende haben. Also die SPD zum Beispiel, also eine große alte Volkspartei, der es jetzt mal gerade wieder ein bisschen besser geht, aber zwischendurch auch sehr schlecht ging, hat sich, glaube ich, selber auch sehr unglücklich gemacht zwischendurch damit, dass sie fürchterlich differenziert versucht hat, lauter verschiedene Zielgruppen zu bedienen mit irgendwas, sodass die große Erzählung, also wofür steht eigentlich Sozialdemokratie in Deutschland, überhaupt nicht mehr erkennbar war.
Die wäre aber noch möglich und das wäre bezogen auf die Parteienlandschaft. Also die Volksparteien hätten noch eine Chance aus ihrer Sicht und das gespiegelt auf die Medienlandschaft. Auch Massenmedien im traditionellen Sinne sind eigentlich noch nicht out. Also hätten auch noch eine Zukunft, wenn man es richtig anpackt.
Ja, und ich glaube, sozusagen, es ist nur eben auch so, dass natürlich sowohl die Sender, also sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk als auch die Zeitungen natürlich diesen Diversifizierungskram dem wahnsinnig hinterhergelaufen sind. Nicht? Also weil sie das Gefühl hatten, oh, wir werden da jetzt bedrängt durch umsonst Kanäle, durch irgendwelche Plattformen, durch also Sachen, die von ganz unerwarteter Seite uns angreifen. Jetzt machen wir auch ganz viel. Und ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Es trägt eben zu noch weiterer Zersplitterung bei und noch weiterer Verwirrung, statt mal zu sagen, wir konzentrieren uns wirklich auf unsere Qualität. Also wir müssen halt unschlagbar gut sein. Und ich finde nicht, dass das passiert ist in den vergangenen Jahren.
Wie ist denn Ihr persönlicher Ausblick? Also wenn man mal in die Glaskugel schaut, 20 Jahre nach vorne, was glauben Sie, wie die Menschen sich da informieren werden? Wird es dann so etwas wie Massenmedien noch geben und wird es eben sowas wie seriöse, aber dann eben auch nicht eben im Umsonstmodus Medien geben, die informieren?
Es ist echt schwer zu sagen. Ich bin ja eigentlich selber so zertifizierte Kulturpessimistin. Ich habe meterweise Dystopien im Regal stehen. Also vielleicht werden sich dystopische Romane, vielleicht werden sich die Menschen in Zukunft aus Romanen informieren. Also schon heute haben wir Romane, die sozusagen tiefer in bestimmte Lebensverhältnisse eintauchen, als das die Sozialreportage heute überhaupt noch tut. Nein, ich glaube schon, dass es möglicherweise kommt man dann doch, also ich glaube, dass es für demokratische Gemeinwesen einfach irgendwie unerlässlich ist, dass es irgendein funktionierendes Informationssystem gibt, wo sich alle einigermaßen darauf einigen können, dass die Sachen, die da berichtet werden, so ungefähr stimmen. Das ist also anders, kann Demokratie und demokratischer Diskurs nicht funktionieren. Und wenn es also nicht irgendeine Art von ganz schauriger Höhlen-Postdemokratie werden soll, wird man das in irgendeiner Form sicherstellen müssen. Also eventuell über eine große Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es wurde ja auch immer diskutiert, brauchen wir so eine Stiftung für Zeitungen? Also ist schwierig, weil nicht, dann welche Interessen stehen dann da dahinter? Aber man muss es halt versuchen, also sozusagen die redaktionelle Unabhängigkeit dann aufrechtzuerhalten. Also ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass eben Unternehmen mal investieren in Presselandschaft, und zwar nicht, um da einzugreifen. Weiß der Himmel, wie man das dann sicherstellt, aber einfach um freie Medien sozusagen zu garantieren, die für die demokratische Öffentlichkeit nötig sind, ohne die eigentlich auch Handel und Wandel und Unternehmertum nicht gut funktionieren kann. Aber wie gesagt, ich halte es auch für möglich, dass es alles ganz, ganz fürchterlich wird und dass wir im Grunde, also auch dazu gibt es Romane, also versinken in so einer Welt, die eigentlich nur noch aus Konsum und sozusagen digitalen Angeboten besteht, die uns zum weiteren Abliefern von Daten und zum Konsumieren von digitalen Angeboten animieren soll. Aber das ist dann keine schöne Gesellschaft.
Dann hoffen wir mal, dass die Dystopien in Romanform im Regal bleiben und wir eine Zukunft haben, in der sich die Menschen in seriösen Medien gut informieren können und damit auch einen Beitrag dazu leisten, dass unsere offene und freie Gesellschaft eine Zukunft hat. Herzlichen Dank, Frau Gaschke, für das Gespräch. Ich habe viel gelernt und bedanke mich entsprechend. Alles Gute Ihnen.
Sehr gerne. Danke Ihnen auch.
Reinhören. Der Podcast.